Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und ich wünsche uns auch jetzt für die Predigt, dass im Augenblick halt die Stimme ein bisschen, kann der ein bisschen runterregeln. Nee, man kann es gut verstehen. Gut. Wünsche ich uns, dass uns Jesus begegnet, den wir gerade geehrt und dem wir Lob gesungen haben. Dass er uns als der Auferstandene entgegenkommt, uns anrührt, anspricht und wir zu dem Halleluja ermächtigt werden, dass wir gerade gesungen haben. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns begegnet bist, dass wir deinen Namen kennen, dass du uns schon einmal angerührt hast, zu uns gesprochen hast. Viele von uns, die hier jetzt hier sind, sich deine Schwestern und Brüder nennen, Kinder Gottes. Wir bitten dich, dass du als der Auferstandene auch jetzt in diesem Gottesdienst zu uns trittst, dass du Wort ergreifst in den Worten, die ich zu machen vermag. Und für jedem von uns vielleicht das eine Wort, den einen Satz in das Herz hineinschreibst, das uns mit dir leben lässt, aus dir leben lässt und das uns dazu verhilft, uns von dir senden zu lassen in unseren Alltag hinein. Segne mein Reden und segne unser Hören. Amen. Das Predigtthema seht ihr, den Bibeltext auch. Ich möchte so anfangen. Eine Frau mittleren Alters kommt ganz abgehetzt in einen Raum. Sie schaut nach rechts, geht zu den Türen, die da sind, schaut hinter die Türen, hetzt zur anderen Seite nach links, schaut auch dort hinter jede Tür, ob sich hinter dieser Tür jemand versteckt, der sie bedrohen könnte. Dann wendet sich diese Frau der Menschenversammlung zu, die in diesem Raum sich versammelt hat, und fragt: Bin ich hier richtig? Seid ihr alles Menschen, die sich als Erwachsene haben taufen lassen? Gehört ihr zu den Wiedertäufern? Dann bin ich hier richtig. Mit dieser Spielszene beginnt der Festakt zu 500 Jahre Täuferbewegung 2025 am 21. September in der Christuskirche in Hamburg-Altona. Ich bin Maria, Anna Maria aus Innsbruck, so stellt sich die abgehetzte Frau in der Spielszene weiter vor. Sie erzählt, dass sie auf der Flucht ist vor den Häschern des Königs Ferdinand, der alles daran setzt, um die Täufer in Tirol, in seinem Land, zu verhaften und zum Schweigen zu bringen. Viele Täufer aus Tirol sind auf der Flucht nach Mähren, damals ein Gebiet, auf dem eine relative Religionsfreiheit bestand. Mähren gehörte damals zur böhmischen Krone und gehört heute zur Tschechischen Republik. Anna Maria aus Innsbruck erzählt, dass sich viele Leute in Tirol von der römisch-katholischen Kirche abwenden. Sie lassen sich von den Geistlichen nichts mehr sagen. Sie lesen selber in der Bibel und erkennen, dass Ablasshandel dort nicht zu finden ist. Auch die Säuglingstaufe wird nirgends erwähnt. Stattdessen liest man in der Bibel Worte wie Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. So versuchen die Täufer in Tirol zu leben. Sie lassen sich als Erwachsene taufen und leben unter der Führung von Jakob Hutter in Gütergemeinschaft. Sie versammeln sich hoch oben auf den Jöcheln und Almen. Im Geheimen in den Wäldern halten sie ihre Versammlungen ab. Aber es geschieht immer wieder, dass Einzelne verraten werden und von den Häschern des Landesfürsten Ferdinand des Ersten ins Gefängnis geworfen, gefoltert und oft qualvoll getötet werden. Viele sind wie Anna Maria auf der Flucht. Sie suchen eine neue Heimat. Sie suchen eine Heimat, in der die Gemeinde des Herrn sich in Freiheit versammeln kann, wo sie in Freiheit das Wort Gottes studieren können und danach leben können. Damals galt Mähren als Land solcher Freiheit. Und viele österreichische Täufer oder um in dem Jargon der damaligen Zeit zu bleiben, viele der österreichischen Wielertäufer suchten in Mähren eine neue Heimat und Schutz für ihren Glauben. Warum erzähle ich das euch heute Morgen? Nun, heute ist der letzte Sonntag vor dem Reformationstag. Und ich dachte, dass wir heute schon Reformation miteinander feiern, vielleicht eher Reformation anstreben können, Erneuerung anstreben können, Erneuerung für unseren Glauben, für unsere Christusbindung, für unseren Zugang zur Bibel als Wort Gottes und nicht zuletzt Erneuerung in unserer Beziehung zu Gott und zu unserem Nächsten. Es ist heute unbestritten, dass die Täufer ein wesentlicher Teil der radikalen und konsequenten Reformation des 16. Jahrhunderts sind. In ihrer Begrüßung zum Festakt von 500 Jahre Täuferbewegung 2025 e.V. sagte die Vorsitzende des Vereins Astrid von Schlachter, ich zitiere, gewagt. So war das Leben der Täuferin Anna Maria aus Innsbruck. Sie setzte ihr Leben aufs Spiel für ihren Glauben, für ihre Überzeugung. Wir werden heute miteinander erkunden, was uns so manch gewagter Schritt dieser Täufer heute noch zu sagen hat. Die Täufer werden in der Öffentlichkeit des 16. Jahrhunderts durch ihr unerschütterliches Gottvertrauen wahrgenommen, durch ihre Konsequenz, die auch nicht davor zurückschreckt, für den Glauben zu leiden. Täuferisches Leben erschien den Zeitgenossen als ein sehr authentisches Leben. Was trieb sie an? Begeben wir uns auf die Spuren der Täufer und ich darf den Herrn Bundespräsidenten bitten, uns als Erster mit auf den Weg zu nehmen. So die Begrüßung in dem Festakt. Erneuerung, Reformation. Was treibt die Täufer an? Was treibt uns an? Und was können wir von ihnen lernen? Der Predigttext, der dem Reformationstag in der evangelischen Gottesdienstordnung zugeordnet ist, steht, wir lesen es da, im 5. Buch Mose, 5. Mose 6, die Verse 4 bis 9. Ich lese nach der Luther-Übersetzung von 2017. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Amen. Der heutige Predigttext ist das Schema Israel, das Herzstück des jüdischen Glaubens. Viele Juden nehmen die Worte, die wir gerade gelesen haben, ernst. Und sie nehmen sie wörtlich. Sie befestigen am Rahmen der Eingangstür ihres Hauses oder ihrer Wohnung eine Kapsel, die Mesusa, und in dieser Kapsel steckt eine Pergamentrolle, auf der zwei Originalstellen aus der Tora hebräisch aufgeschrieben stehen. 5. Mose 6, die Verse 4 bis 9, also unser Predigttext, und 5. Mose 11, die Verse 13 bis 21. Verlässt oder betritt ein Jude das Haus oder die Wohnung, dann berührt er diese Kapsel, küsst sie als Zeichen der Ehrerbietung und betet: Gott, schütze mich bei meinem Fortgehen und bei meinem Ankommen, jetzt und in Ewigkeit. Genauso wörtlich werden die Anweisungen aus 5. Mose 6, Vers 8 genommen. Du sollst diese Worte binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Ich habe euch das Bild eines betenden jüdischen Mannes mitgebracht. Man sieht die Gebetsriemen, die Tefillin, Handtefillin um den Arm und um die Hand geschlungen und auch das Kopftefillin. Auch in diesen Tefillin steht das jüdische Glaubensbekenntnis, das Schema Israel. Das Schema Israel bringt man schon Kindern bei und flüstert es Neugeborenen ins Ohr, damit sie als erste Worte, die sie in dieser Welt hören, die Worte des Schema Israels hören. Das Schema Israel sind oft die letzten Worte, die Sterbende sprechen oder die ihnen nachgerufen werden. Mit dem Schema Israel beginnen Juden ihren Tag und beenden ihn. Mit dem Schema Israel auf den Lippen starben jüdische Märtyrer durch die Jahrhunderte hindurch. Starben jüdische Märtyrer durch die Jahrhunderte hindurch. Das Sterben, das Martyrium, bringt mich wieder zu der 500-jährigen Täufergeschichte. Im Festtag zum 500-jährigen Gedenken wurde auch an die Leiden und an das Martyrium von über 2000 gefolterten und getöteten Täuferinnen und Täufern erinnert. Über 2000 im 16. Jahrhundert. Was hat sie dazu bewogen, für ihren Glauben das Leben auf das Spiel zu setzen? Was hat sie gehalten, wenn sie vertrieben, gefoltert, gemartert und getötet wurden? Was hat ihrer Christusnachfolge den Stempel aufgedrückt? Nun, sie haben sich im besten Sinne des Wortes an die Worte der Bibel als Wort Gottes gehalten und sich diese Worte zu Herzen genommen, so wie es heute in unserem Predigtext steht. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Sollst du dir zu Herzen nehmen. Und sie haben den Herrn, unseren Gott, geliebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Wir haben uns als ein kleiner ökumenischer Verein, insgesamt sind wir nur mit 16 Personen gewesen, in den vergangenen 5 Jahren durch Themenhefte, Symposien, Ausstellungen, Gesprächsabende, Zoom-Gesprächsabende, Radpilgerwege auf den Spuren der Täufer und vielem anderen mehr haben wir versucht, ein öffentliches Bewusstsein für das Anliegen und die Impulse der Täuferbewegung herzustellen. Und wer nur etwas von uns mitbekommen hat, von der 500-jährigen Täufergeschichte, dem wurden immer wieder die Wurzeln der Täuferbewegung vor Augen gemalt. Die Keimzelle der vielschichtigen Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts waren Bibellesekreise. Die Keimzelle waren Bibellesekreise. Die Auslegung der Bibel wurde den Priestern aus der Hand genommen. Man traf sich in Handwerker- oder Bauernstuben, in denen die Bibel vorgelesen, viele konnten ja gar nicht lesen, vorgelesen und wo über das Verständnis des Vorgelesenen miteinander gesprochen wurde. Darin fand man dann Wegweisung für den eigenen Glauben, für das Gemeindeleben, die Taufe, das Abendmahl. Nicht zu vergessen, man diskutierte über der offenen Bibel, wie sich an der Bibel orientierte Frömmigkeit und Lebenspraxis gestalten müsste. Alle Überzeugungen und Aktivitäten der Täuferbewegung entstanden aus diesen lebendigen Keimzellen, Bibel-, Lese- und Vorlesekreise und aus den Gesprächen über das Gehörte. Seit ich mich intensiver mit der 500-jährigen Täuferbewegung beschäftigt habe, hat es mich immer wieder und immer mehr fasziniert und berührt, wie aus der Beschäftigung mit der Bibel als Wort Gottes Glaubenskraft und Hoffnungsgewissheit entstanden sind. Glaubenskraft und Hoffnungsgewissheit. Kräfte, die es den Täuferinnen und Täufern möglich machte, mit großer Zuversicht selbst die schwersten Leiden auf sich zu nehmen und darüber nicht zu verbittern. In auch ihrem oft grausamen Sterben und hingerichtet werden, blieben sie gewiss. Nichts und niemand kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, meinem Herrn. Sie starben in der Gewissheit, die Balthasar Hubmaier, einer der frühen Täufer, gerufen haben soll, als er 1528 in Wien bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Die Wahrheit ist untödlich. Die Wahrheit ist untödlich. Reformation, Erneuerung. Wo sehnen wir uns danach für uns selbst, für unsere Gemeinde? In diesem Jahr beim Reformationsfest 2025. Wie steht es mit unserem Bezug zur Bibel als Wort Gottes aus? Wie oft lesen wir sie mit einem hörenden Herzen? Und wie oft und wann kommen wir zusammen und reden darüber, was die Bibel bei uns auslöst, bei mir auslöst und anstößt? Wo sollen wir uns auf den Weg machen? Wo haben wir uns zu verändern? Wo sollen wir vielleicht schweigen? Wo sollen wir Partei ergreifen? In einem Satz zusammengefasst, wo und wie will Christus uns durch die Bibel prägen? Zur Nachfolge tüchtig machen und die Hoffnung auf sein Reich in uns stärken. Dass wir theoretisch die Bibel sehr hoch schätzen, ist für mich keine Frage. Aber wie sieht das praktisch aus? Ich habe zur Bibel einen Lobgesang, ich sage das mal so, etwas erweitert. Zum Lied von Norbert Kissel, Lobe den Herrn, meine Seele, habe ich mich im vergangenen Jahr hingesetzt und neue Strophen getextet. Vier davon wollen wir jetzt miteinander singen, bevor ich das zweite Stichwort der Predigt etwas erläutere, Erneuerung und Heilung, so heißt das ja, und Heilung etwas ausführe. Wir singen, lobe den Herrn, meine Seele und seinen heiligen Namen. Zweimal den Refrain, einmal am Anfang und einmal am Ende und dazwischen die vier Strophen. Der durch die Bibel begegnet ist in seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christ. Der durch die Bibel uns Wege weist zu einem Leben, wie er es verheißt. Der durch die Bibel auch die Kraft stärkt, die Leben fördert, dem Tode wehrt. Der durch die Bibel uns Hoffnung schenkt, der unsere Wege zum Himmel lenkt. Lobe den Herrn, meine Seele. Erneuerung und Heilung, so habe ich das Thema dieser Predigt genannt. Zur Reformation, zur Erneuerung habe ich schon etwas gesagt, nun zum Thema Heilung. Am Dienstag schrieb mich eure Pastorin an und schrieb, lieber Bernd, kannst du mir bitte den Predigttext und das Thema schreiben? Ich schrieb dann zurück, liebe Ruth Andrea, ich bin zurzeit noch hin und her gerissen zwischen dem Perikopentext für den Sonntag jetzt, den 26.10., die Heilung am Teich Bethesda und dem Predigttext am Reformationstag, 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Lass mich noch mal eine Nacht darüber schlafen. Als ich weiter über diese beiden Texte nachdachte, kam mir der Gedanke, sie miteinander unter dem Thema Erneuerung und Heilung zu verbinden. Den einen Text, das Schma Israel, haben wir gelesen und einige Gedanken dazu gehört. Nun also die Heilung am Teich Bethesda. Ich erzähle die Geschichte kurz nach. Sie steht im Johannesevangelium, Johannes 5, die Verse 1 bis 16. Jesus zieht zu einem Fest nach Jerusalem. Zu welchem wird nicht erwähnt. Am Stadtrand von Jerusalem liegt der Teich Bethesda. Der Teich gewinnt dadurch Bedeutung, dass ab und zu ein Engel das Wasser dieses Teiches berührt und der Mensch, der als erster dann ins Wasser steigt, gesund wird. Dementsprechend waren am Teich inzwischen 5 große Hallen gebaut worden, in denen viele Kranke lagen und darauf warteten, dass sich das Wasser bewegt. Blinde, Lahme, Ausgezehrte, viele, viele Kranken in diesen 5 Hallen. Und sie warteten und hofften, dass sie beim nächsten Mal der oder die Erste wären, die ins Wasser steigen würden. Jesus geht durch die Hallen und sieht dort einen Menschen, von dem es heißt, dass er 38 Jahre krank war. Und jetzt lese ich wörtlich weiter. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Der Predigttext für den 26.10., also für heute, geht noch weiter, einige Verse. Es kommt noch der Akzent dazu, dass Jesus sich rechtfertigen muss, weil er am Sabbat einen Kranken geheilt hat. Diesen Akzent vernachlässige ich heute. Mich, und ich glaube, das kann jeder von euch nachvollziehen, mich triggern die Heilungsgeschichten Jesu in den Evangelien immer wieder. Triggern heißt eine ganz starke emotionale Reaktion auslösen. Mich triggert diese Geschichte von der Heilung eines Kranken am Teich Bethesda durch Jesus. Wie sehr wünsche ich mir das, dass Jesus zu mir sagt: Bernd, steh auf, nimm deinen Rollstuhl und geh. Und so leicht werde ich gesund, nehme meinen Rollstuhl und gehe. Das wäre es doch. Ich glaube daran, dass Jesus solche Wunder tun kann und auch heute noch tut. Immer wieder lese und höre ich Berichte, wo Menschen auch durch Spontanheilung zum Glauben an Jesus Christus kommen oder ihre Berufung finden. Nun, bei mir, obwohl auch über mich schon Menschen gebetet haben und mir zugesprochen haben, du wirst gesund werden, bei mir ist diese Heilung bisher noch nicht eingetreten. Es heißt also weiter Rollstuhl fahren. Und ich bin dankbar dafür, dass unser Gesundheitssystem mir in meiner Querschnittslähmung diese Möglichkeit überhaupt zur Verfügung stellt, dass ich mich mit dem Rollstuhl fortbewegen kann. Und dann lese ich diese Geschichte ein zweites Mal und lese: war 38 Jahre krank. Ich grinse in mich hinein und denke: Na ja, dann hast du ja noch 31 Jahre vor dir, bevor du geheilt wirst. Oder, in meinem Alter ist das eher realistisch, oder die andere Option: du stirbst vorher. Und dann bist du bei Jesus. Und dann wird es so sein, wie es sein Wort verheißt. Kein Leid wird mehr sein, kein Schmerz und kein Geschrei. Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein geheiltes Volk sein. Offenbarung 21. Darauf, liebe Geschwister, warten wir, dass Gott sein ewiges Friedensreich aufrichtet, endgültig aufrichtet und dass alle Wunden geheilt sind. Darauf warten wir und darauf hoffen wir. In der Geschichte von der Heilung am Teich Bethesda bin ich über einen scheinbaren Nebengedanken gestolpert. Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt. Einsamkeit war damals offensichtlich eine Herausforderung. Und ist es für uns heute in unserer westlichen Gesellschaft vielleicht erst recht? In unserem Land leiden statistisch gesehen, ich habe mich kurz im Internet informiert, leiden statistisch gesehen 10-12% der Bevölkerung unter Einsamkeit. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich zum Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt. Mich hat dieser Satz aufgerüttelt und ich dachte wieder an 500 Jahre Täufergeschichte, 500 Jahre Täuferbewegung. Im Jahr 2000 erschien im Gemeindejugendwerk des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden ein Materialheft von Kurt Jägemann zu 175 Jahre Sonntagsschularbeit. Der Titel: Hinsehen und Handeln. Hinsehen und Handeln. Die Sonntagsschule ist also in diesem Jahr auch 200 Jahre alt geworden. Sie wurde am 9. Januar 1825 von Johann Gerhard Onken, einem der drei Gründungsväter des deutschen Baptismus, und dem evangelischen Pfarrer Johann Wilhelm Rautenberg in Hamburg gegründet. Onken und Rautenberg ließen sich vom Elend und der Bildungsferne der Arbeiterkinder in Hamburg berühren. Teilweise mussten diese Kinder schon vor dem 6. Lebensjahr ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Onken und Rautenberg wollten nach englischem Vorbild mit der Sonntagsschule diesen Arbeiterkindern die Möglichkeit geben, anhand der Bibel lesen und schreiben zu lernen. Hinsehen und handeln. Das könnte ein Motto sein, das sich wie ein roter Faden durch die 500-jährige Geschichte der Täuferbewegung zieht. Die Wanderausstellung, die wir konzipiert haben, gewagt, 500 Jahre Täuferbewegung, 1525 bis 2025, sie war in den letzten drei Wochen in der Baptistengemeinde in der Holzstraße hier in München zu sehen. Diese Wanderausstellung gibt davon ein beredtes Zeugnis, dass Hilfe und Heilung dort geschieht, wo Menschen hinsehen, wo Menschen sich von der Not anderer berühren lassen und beginnen, im Namen Jesu Christi zu helfen. Da geschieht Heilung. Hinsehen und handeln. Handeln im Namen und in der Beauftragung Jesu Christi. Da geschieht dann Heilung. Wen sehen wir jetzt, heute vor unserem inneren Auge, wenn wir diesen Satz hören: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Herr, ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Wen sehen wir da vor unserem inneren Auge? Ich nehme noch einmal Bezug auf den Festakt mit dem Bundespräsidenten in der Christuskirche in Hamburg-Altona. Sein Grußwort, besser vielleicht seine grundlegende und wertschätzende Rede, begann der Bundespräsident damit, dass er die Christuskirche dafür würdigte, dass sie im Stadtteil Hamburg-Altona offensichtlich hinsieht und handelt. Ich zitiere: Wer ihre schöne Kirche hier mitten in Altona betritt, der spürt eigentlich schon auf dem Weg hierher: Diese Gemeinde lebt mitten in der prallen Großstadt mit all ihren Herausforderungen. Wer hier in der Christusgemeinde dabei ist, der ist automatisch der Welt um sich herum zugewandt. Hier wird die Nachbarschaft eingeladen zum Tischtennis, zum Fitnesskurs oder zum abendlichen Gespräch am Feuer. Es gibt einen Seniorentreffpunkt, eine Kita und eine Kinderkirche. An manchen Abenden wird über aktuelle Themen diskutiert und einen eigenen afghanischen Gemeindezweig gibt es auch. Wen beeindruckt das nicht? Diese Form der Zugewandtheit brauchen wir von so vielen Menschen wie möglich, an so vielen Orten wie möglich und am besten an jedem Tag. Soweit das Zitat von aus der Rede des Bundespräsidenten. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich an den Teich bringt. Ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Wen sehen wir vor Augen, vor unserem inneren Auge, wenn wir heute diesen Satz hören? Welchen Menschen sehen wir, der uns im Namen Jesu Christi um unser Hinsehen und unsere Hilfe bittet? Im Namen Jesu Christi. Amen.